der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Ja, meine Damen und Herren, das, was Sie gerade gehört haben, war eine Nationalhymne. Schon wieder eine. Wir hatten ja eine aus Finnland mal kennengelernt, eine russische Zarenhymne. Nun, das ist hier eine britische Nationalhymne. Wir sind in England bei Edward Elgar, Cellokonzert, und Sie lernen allmählich, okay, typisch für die spätromantische Orchestermusik ist, dass da ganz häufig irgendwo genau diese Art von Nationalhymnen vorkommen. Und die sind nicht nur extrem gut zu singen, sondern sie erklingen ganz laut, dass man sich vorstellen kann, da ist ein richtiger Chor, der hier singt. Was machen wir heute? Wir machen heute Cellokonzert von Edward Elgar, sein letztes großes Werk. Danach kamen nur noch Kleinigkeiten, also ein Spätwerk. Elgar guckt hier zurück. Er komponiert das nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat sich die Musik schon völlig verändert und Elgars Stil gilt als konservativ, als veraltet. Er war mal der modernste englische Komponist, hatte viel Erfolg. Jetzt im Alter wird er nicht mehr so ernst genommen. Und als dieses Cellokonzert uraufgeführt wurde, hatte es keinen Erfolg. Heute gilt dieses Cellokonzert als das erfolgreichste Cellokonzert nach Dvořák. Und beide Werke haben durchaus ein paar kleine Parallelen. Dazu werde ich aber noch später kommen. Jetzt hören wir erst einmal den Beginn dieses Cellokonzerts. So fängt es an, direkt mit dem Soloinstrument. Und was ist das, was Sie hier hören? Sie hören hier ein instrumentales Rezitativ. Hatten wir schon bei Sibelius auch. Und auch das ist typisch für diesen Stil der Spätromantik. Die Musik der Spätromantik versteht sich als eine Art Erzählung. Sie redet, sie erzählt dem Publikum, den Hörern etwas. Wir hören eine Geschichte. Ja, und hier haben wir einen Erzähler mit diesem Lang, lang ist's her oder vor lange, lange Zeit passierte dies und das. So beginnt das. Und wenn wir uns diesen Erzähler noch ein bisschen genauer angucken wollen, gehen wir in den zweiten Satz, da haben wir ihn auch und da klingt er so. Da haben Sie gehört, da hat sich das Cello in eine Harfe verwandelt. Ja, das ist wohl ein uralter Barde, der uralte englische, ja, Heldengeschichten erzählt. So kann man sich das vorstellen. Und dieser Erzähler wird alle vier Sätze so einigermaßen miteinander verbinden. Das schon vorerst. Ja, wir fangen noch einmal an mit dem ersten Satz. Und bevor ich so richtig reingehe in diesen Satz, zwei Sachen. Dieses Stück ist im Mischklang gehalten. Also Spaltklang ist ein sehr bunter Orchestersatz. Mischklang ist relativ einfarbig. Auch wenn Sie ein großes Orchester mit allen möglichen Instrumenten, Holzbläsern, Blechbläsern haben und wenn Sie ein Stück im Mischklang instrumentiert hören, haben Sie am Schluss das Gefühl, eigentlich haben Sie vor allem Streicher gehört. Der Streicherteppich dominiert. Die anderen Instrumente, die Blasinstrumente, geben vielleicht mal hier oder da einen Akzent hinzu. Sie vermischen sich mit den Streichern. aber sie bleiben eher zurück. Es ist eine gedämpfte Farbigkeit. Und dass diese Farbigkeit gedämpft ist, zeige ich Ihnen mal an zwei charakteristischen Holzbläsernstellen aus dem ersten Satz. Da vermischen sich Fagotte und Klarinetten. Das klingt so. Ein bisschen gedämpft, tief. Eine andere Stelle. Das ist ein Klang, der hier aus Deutschland kommt. Elga war ein großer Brahms-Fan. Und wenn Sie sich die deutsche Klanglandschaft im 19. Jahrhundert anschauen, dann dominiert da doch der gedämpfte, dunkle Klang. Das haben Sie auch so in der Malerei. Wissen Sie, die Leute im 19. Jahrhundert haben ihre Bilder mit einem Lack übermalt, mit einer Patina. Und dieser Lack hat alle Farben ein bisschen weniger glänzend gemacht. Und die Bilder sahen plötzlich viel älter aus. Und die Farben wurden alle dunkler. Und genau diese Farbästhetik haben Sie auch im Orchester. Ein abgedunkelter Klang. Das ist das Erste. Das Zweite, was zum ersten Satz zu sagen wäre, ist die Form. Die Form ist unglaublich schlicht und einfach. Ein Hauptteil und einen kleinen Mittelteil. Davor haben Sie ein kleines Vorspiel. Das ist unser Erzähler, der uns sagt, jetzt hört ihr euch eine Geschichte an. Vor lange, lange Zeit. Da lebte ein einsamer König. Irgendwie so. Jetzt haben sie diese dunklen Holzbläser. Immer noch rezitativ. Jetzt kommt das Hauptthema in den Bratschen alleine. Jetzt. Lieblingsinstrument der Engländer, Bratsche. Die Bratsche ist von allen Streichinstrumenten dasjenige, das sich am wenigsten aufdrängt. Die Violine, die gibt an. Das Cello gibt auch an. Aber die Bratsche ist klein und schüchtern und nicht mal so groß wie ein Kontrabass. Und deswegen haben es die Engländer, die es auch so ein bisschen mit Understatement haben, besonders lieb. Hauptthema in den Bratschen. Jetzt übernimmt es das Cello und die Melodie wird immer wieder wiederholt, bis Sie sich sie merken. Und noch einmal. Das ist der A-Teil. Und unsere Hymne. und wieder das Cello. Keine Kontraste, immer dieselbe Melodie. Jetzt kommt der B-Teil. Der bleibt erstmal in E-Moll. Keine Kontraste. Das ist ein ganz müder Stil. Alle sind müde. Und jetzt Dur, Aufhellung. Jetzt sind wir in E-Dur, das ist der eigentliche Mittelteil. Noch eine Kleinigkeit, das ist eigentlich eine Pastorale. Dann da 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 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Musik in England so um 1900 liebte den pastoralen Stil, den Schäffchenstil. Und es war dann für die englische Moderne wirklich ein Anliegen, sich von dem Pastoralen zu befreien, endlich die Schäfchen wegzuhaben. Aber hier sind sie noch da. Wir sind in dem typischen britischen Pastoralstil. Immer die gleiche Melodie. Und wieder Moll. Die Aufhellung ist vorbei und wir kommen langsam wieder zum A-Teil. A-Teil. Noch einmal. Hymne. Und jetzt verabschiedet sich langsam dieses Thema, wird immer leiser. Wir gehen direkt in den zweiten Satz über mit unserem Erzähler, der Barde und seine Harfen. Jetzt sind alle aufgewacht. Der Barde improvisiert. Er sucht nach einer neuen Melodie. Er erinnert sich wieder an früher. Da war doch eine Melodie. Dieses ganze Werk ist aus der Erinnerung entstanden. Wieder rezitativ. Sprechgesang. Ein sich erinnern. Harfe. Harfennachahmung. So, jetzt kommt der zweite Satz, ein Scherzo. Und plötzlich ist das schwere Cello so leicht wie eine Feder. Das ist das zweite Thema. Jetzt ist unser Cello wieder ganz leicht. Ja, meine Damen und Herren, im 19. Jahrhundert haben die Spieltechniken des Cello unglaubliche Fortschritte gemacht und deswegen kann das Cello jetzt auch so leicht und flink spielen, wie es hier spielt. Das hätten sie früher so nicht gehabt, aber jetzt haben sie das und das wird auch vorgeführt. Ja, meine Damen und Herren, und nachdem wir so ein bisschen in die ersten zwei Sätze hineingehorcht haben, möchte ich Ihnen noch ein bisschen etwas über das Werk von Edward Elgar erzählen. Edward Elgar war erstmal in England Teil einer Minderheit. Er war nämlich katholisch. Sein Vater hat einen Musikalienhandel gehabt. Als Katholik hatte Elgar keine große Karriere vor sich gehabt im anglikanischen England. Sie müssen wissen, England galt damals als das Land ohne Musik. Das heißt also, die großen englischen Komponisten, die kamen alle nicht aus England. Das war Haydn, hat in seinen späten Jahren in England ein paar wichtige englische Werke komponiert. Dann auch Georg Friedrich Händel hat ganz viele englische Stücke komponiert. Die Engländer haben bei Dvořák Stücke in Auftrag gegeben oder bei anderen ausländischen Komponisten. Aber einen wirklich bedeutenden englischen Komponisten hatten sie bis dato nicht wirklich gehabt, wenn man den Barock und so weiter wegdenkt mit Purcell. Jetzt merken sie plötzlich mit diesem Elgar, wow, da haben wir wieder einen, der wirklich würdig ist, England nach außen zu vertreten. Und tatsächlich, als Elgars erste Sinfonie uraufgeführt wurde, da haben die Leute gesagt, diese Sinfonie ist tatsächlich eines Beethovens würdig. Das stimmt auch. Die beiden Sinfonien von Edward Elgar sind unglaublich gewichtige, ganz, ganz tolle Werke. Eigentlich hat Elgar 4 Sinfonien komponiert, 2 echte Sinfonien und dann 2 Konzerte. Das Violinkonzert und dieses Cellokonzert, was wir heute dran nehmen, sind nämlich eigentlich auch Sinfonien mit einem Soloinstrument. Bei dem Cellokonzert sehen wir das auch daran, dass wir hier 4 Sätze und nicht einfach nur 3 Sätze haben. Der erste Satz ist E-Moll, er bleibt die ganze Zeit E-Moll, hält sich ein bisschen ins E-Dur auf und bleibt dann weiter in E-Moll. Der zweite Satz, dieses Scherzo, ist ein G-Dur. Sie müssen wissen, G-Dur und E-Moll sind Paralleltonarten. Das zeigt uns wieder, dass Elgar keine Lust auf Kontraste hat, auch auf harmonische Kontraste. Das wird aber mit dem dritten Satz anders. Der dritte Satz setzt in eine völlig anderen Tonart ein und das bedeutet, er kommt aus einer ganz, ganz anderen Welt. Das Ende des zweiten Satzes ja, das ist eine ganz andere Welt. Der dritte Satz, es ist ein relativ kurzer Satz. Der dritte langsame Satz ist das Herz dieses Konzerts. Da steckt die Seele des Werkes drin. Es ist ein kleines Adagio. Elgar erinnert sich an früher. Und wir können davon ausgehen, dass es eine Liebesmusik an seine verstorbene Ehefrau ist. Am Anfang stockt die Melodie. Pause. Pause. Und erst jetzt geht es los. Ja, ich werde Ihnen gleich diese Musik vorspielen. Es ist ein einziger Cellogesang, ein sich erinnern. Elgar braucht nur ein oder zwei Worte, die jemand anderem überhaupt nicht auffallen als was Besonderes. Aber für ihn selbst sind diese beiden Worte ganz heilig. Und deswegen gibt es hier ganz kleine Melodiechen, die Sie sich merken sollen. Dieses eine Melodiechen klingt so. Da, da. Großer Sprung nach oben. Da, da, da. Das bitte sich zu merken. Deswegen hören wir uns diesen Teil, diese kleinen Motiv noch einmal an. Das zweite Motiv ist eigentlich noch kleiner. Es hört sich so an. Nochmal dieses zweite Motiv jetzt. Da komponiert der Komponist nur für seine Ehefrau. Und wir dürfen wie durch ein Schlüsselloch hindurchschauen. Die Musik stockt. Ja, wie dein Stocken. Erstes Motiv. Da war das Motiv. Nochmal. Dieser große Sprung ist charakteristisch. Nochmal großer Sprung. Zweites Motiv, jetzt. Nochmal Motiv 2, jetzt. Es erinnert sich jemand. Motiv 1. Motiv 2. Noch einmal zweites Motiv, jetzt. Die Zeit bleibt stehen. Und wieder Motiv 1. Und schon endet der Satz, ganz kurz. Die Musik stockt immer wieder, wie am Anfang. Und jetzt kommt ein Satz, nun reiß dich mal zusammen. Komm, noch ein letztes Mal. Auf geht's. Und wieder rezitativ, Sprechgesang. Unser Barde erzählt weiter. Es ist ein alter Mann, der rückwärts blickt auf sein Leben, auf die vergangene Welt. Und er weiß, er muss ein letztes Mal alle seine Kräfte sammeln und ein feuriges Finale liefern, das wird von ihm erwartet. Da ist es. Ja, wir sind wieder in einer Sonatenhauptsatzform. Jetzt im letzten Satz tatsächlich. Ein erstes Thema, ein zweites Thema, eine Durchführung, wie man das so erwartet. Das bringt hier Elgar noch einmal auf den Tisch. Wenn Sie sich das erste Thema aus dem Finale anschauen und es mit dem Beginn aus dem ersten Satz vergleichen, wird Ihnen etwas auffallen. Genau, wichtig sind nur die drei Töne. Ta, ta, ta. Einen großen Schritt nach oben und einen kleinen Schritt nach unten. Und Sie werden sehen, ja, das erste Thema aus dem Finale beginnt auch so. Es ist eine Variante. So schließt sich hier der Kreis. Jetzt nochmal Finale, erstes Thema. Ta, ta, ta. Das ist das flotte erste Thema. So klang es bei dem jungen Edward Elgar. Gleich kommt das zweite Thema. Und das zweite Thema kann sich kein Mensch beim ersten Hören merken. Das zweite Thema folgt der Ästhetik eines geöffneten Raums. Sie gehen an einem Raum vorbei, wo Menschen sprechen. Und Sie hören nur einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Und dieser Ausschnitt hat kaum einen Anfang, kaum ein Ende. Natürlich ist der geöffnete Raum hier eine schöne Metapher, weil es der Raum ist in eine Vergangenheit, an die sich unser Held erinnert. Und ob Sie das im Publikum sich merken können, ist ihm sowas von egal. Zweites Thema. Alles mittendrin. Kann sich keiner merken. Und jetzt kommen wir zur Schlussgruppe aus der Exposition. Und Sie müssen wissen, als Elgar dieses Cellokonzert komponiert hat, hat er sich mit anderen Cellokonzerten auseinandergesetzt. Das war vor allem das Cellokonzert von Dvořák, aber auch das Cellokonzert von Schumann. Und jetzt in dieser Schlussgruppe klingt das alles sehr nach Schumann. Es ist natürlich eine Verbeugung vor einer Welt, die es längst nicht mehr gibt. Solche Stellen haben Sie ganz häufig bei Schumann im Cellokonzert. Ja, wieder unser Hauptthema, Durchführung. Alles wird verarbeitet. Verarbeitung des Hauptthemas. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir gleich zu der Reprise. Und da versteckt sich eine sehr sympathische Idee von Elga. Und zwar beginnt die Reprise so, dass das Cello nicht alleine spielt, sondern mit allen anderen Celli zusammen. Das sieht man besser im Live-Konzert, als dass man auf der Aufnahme hört. Und der Effekt, der sich dadurch einstellt, ist ungefähr so. Stellen Sie sich vor, Sie haben viele Männer und die haben ein Seil und die wollen mit diesem Seil ein Schiff sozusagen heranziehen an das Ufer. Und sie brauchen dafür alle Energie, alle Kraft. Und dann sagen sie, hey, du Solist, du bist jetzt kein Solist, du ziehst mit uns mit und unser Solist zieht mit allen anderen an diesem Seil. Jetzt, alle Celli zusammen. Solist und die Celli. Zweites Thema kann sich keiner merken. Nochmal das Hauptthema. Und jetzt beruhigt sich die Musik allmählich. Ja, jetzt kommt nämlich etwas ganz Besonderes. Dieser Satz, der so wuchtig und so männlich, kernig war, hört auf mit einer großen Klage. Und das ist eine Erinnerung an die Ehefrau natürlich, an die tote Ehefrau wieder von Edward Elgar. Und gleichzeitig ist das eine Hommage an das Cello-Konzert von Dvořák. Sie müssen wissen, im Cellokonzert von Dvořák hat sich Dvořák am Ende des Konzerts an seine verstorbene Schwägerin erinnert und hier erinnert sich Elgar noch einmal an seine verstorbene Ehefrau und überhaupt an seine ganzen verstorbenen Freunde, an die ganzen Leute, die umgekommen sind im Ersten Weltkrieg. Das hat ihn sehr mitgenommen. Es ist also eine ganz große Klage. Und in diese Klage werden zweimal die Hauptmotive aus dem dritten Satz eingearbeitet. Deswegen zeige ich Ihnen nochmal diese zwei Hauptmotive, dass Sie sie sich merken. Und zwar zeige ich Ihnen als erstes das zweite Hauptmotiv aus dem dritten Satz und dann das erste. Das war das zweite Hauptmotiv und jetzt kommt das erste. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Finale und da zu der großen Klage. Ja, die Musik beruhigt sich noch einmal. Und die Klage. Seufzer, Trauergesten. Und gleich übernimmt das Orchester. Motiv 2 aus dem dritten Satz. Nochmal. Hier noch einmal, so klang das im dritten Satz. Und jetzt geht's weiter. sind Todesgesten. Und erstes Motiv aus dem dritten Satz. Das ist das Hauptmotiv aus dem dritten Satz. Immer leiser, immer verinnerlichter. Und unser Barde vom Anfang. Rezitativ. Und die Coda Schlussteil. Ja, ein tolles Stück, meine Damen und Herren, und Sie können Ihre Begeisterung kundtun, indem Sie uns fleißig spenden, damit wir das weiterhin machen dürfen. Für Sie, nur für Sie, meine Damen und Herren. Alles Beste, Ihr Dariusz Szymański.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymański. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.